Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, der Online-Vermögensverwalter, der seit 10 Jahren Komfort und Transparenz vereint.
NZZ-Akzent.
و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در
Irans Präsident Massoud Pezeshkian sagt hier in einer Ansprache, die iranische Armee werde die Stellungen der Feinde zerstören, den Krieg weiterführen und den Feind hoffnungslos zurücklassen. Und zwar als Vergeltung für den Tod von Ayatollah Ali Khamenei und den Krieg, den die USA und Israel führen. Und die Iraner greifen tatsächlich an. Sie schießen Raketen auf Israel, sie greifen US-Stellungen in der Golfregion an und auch Öl- und Gasanlagen. Der saudische TV-Sender Al Arabiya berichtet mit Berufung auf das saudische Verteidigungsministerium, dass die größte Ölraffinerie der staatlichen Firma Aramco mit Drohnen beschossen wurde. Die saudische Flugabwehr schoss die Drohnen ab, aber Trümmerteile lösten einen Brand aus. Benjamin, dieser Angriff auf diese Raffinerie, das war wohl kein Zufall.
Davon gehe ich sehr stark aus. Man muss natürlich sehen, das iranische Regime kämpft um das Überleben. Es stand noch nie unter so großem Druck wie jetzt und deswegen will es sich möglichst teuer verkaufen. Die Öl- und Gasanlagen der Länder am Golf sind das Wertvollste an Infrastruktur, was es dort gibt. Diese Anlagen anzugreifen, macht den Militärschlag für den Westen deutlich teurer.
Der Krieg von Israel und den USA gegen Iran erschüttert auch den globalen Erdölhandel. Welche Druckmittel Iran da in der Hand hat, sagt Wirtschaftsredaktor Benjamin Triebe. Ich bin Antonia Moser. Benjamin, diese Ölraffinerie, die jetzt da in Saudi-Arabien angegriffen wurde, spüren wir denn das direkt, dass da jetzt was kaputt ging, also an der Zapfsäule von mir aus?
Noch nicht unmittelbar. Es wird eine Zeit dauern, bis die Schockwellen vom Golf hier bei uns in Europa angekommen sind. Und wenn du konkret nach der Zapfsäule und dem Benzinpreis fragst, da gibt es viele Faktoren. Der Ölpreis ist da nicht der einzige. Es gibt auch erhebliche Steuern, die wir hier zahlen auf den Benzinpreis. Und wenn der Ölpreis etwas steigt, dann schlägt das nicht voll durch an dem Preis, den wir tatsächlich entrichten müssen. Aber je höher der Ölpreis steigt, je länger das dauert, desto mehr werden wir es auch spüren.
Heißt das, jetzt erstmal im Moment sind wir noch fein raus?
Ja, leider ist es nicht ganz so einfach. Zum Beispiel brauchen wir ja auch Heizöl, in den Sommer hinein etwas weniger, aber grundsätzlich brauchen wir es. Und da spürt man Bewegungen beim Rohölpreis deutlich stärker. Oder, wo man es schon unmittelbar sieht, ist bei Kerosin, also bei Flugzeugtreibstoff. Denn das beziehen wir sehr stark aus dem Nahen Osten. Da gibt es jetzt Knappheit und der Preis für Kerosin ist schon deutlich in die Höhe gegangen in Europa.
Spielt es denn da eine Rolle, dass Iran selbst auch Erdöl hat?
Für uns nicht direkt. Es stimmt, Iran ist ein sehr wichtiges Ölland. Sie haben 9% der globalen Reserven und sie haben auch eine durchaus wichtige Produktion. Aber die ist schon sehr lange von den USA sanktioniert worden. Iran hat also Öl verkauft, aber das eher auf illegalen Wegen, auf obskuren Finanzwegen auch und vor allen Dingen nach China. Das heißt, dort spürt jetzt China den Effekt chinesischer Raffinerien und nicht unbedingt die Raffinerien in Europa.
Also das heißt, es geht im Moment kein iranisches Öl nach China?
Das stimmt. Was nicht schon auf den Meeren unterwegs ist, kann auch nicht mehr ankommen, denn die Exportwege sind ja auch zu. Und wenn Schiffe jetzt Iran verlassen würden, würden sie vielleicht auch von den Amerikanern blockiert.
Das heißt, für China eben da werden die Preise sicher steigen.
Zumindest stärker und schneller als bei uns. Jetzt haben die Chinesen einen Vorteil. Sie haben nämlich über die vergangenen Monate schon starke Reserven von iranischem Öl angelegt. Die chinesischen Raffinerien sitzen also nicht unbedingt auf dem Trockenen. Aber je länger dieser Konflikt im Nahen Osten anhält, desto knapper werden ihre Vorräte. Irgendwann müssen sie sich das Rohöl auf dem Weltmarkt beschaffen. Dann gibt es dort stärkere Konkurrenz. Das wird wahrscheinlich den Preis weitertreiben und dann spüren wir es auch.
Aber könnten da nicht alle anderen einfach ein bisschen mehr pumpen?
Wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, würden sie das wahrscheinlich tun. Es gibt unter den Ölförderländern auf der Welt im Moment nur ein paar, die wirklich noch die Kapazität dafür haben, also Produktionsfreiraum haben, den sie noch nicht nutzen im Moment. Dummerweise sind das auch vor allen Dingen die Länder im Nahen Osten. Und da haben wir halt im Moment die großen Probleme, dieses Öl zu fördern und auch zu exportieren.
Warum Probleme beim Exportieren?
Das Öl muss ja raus aus der Region, es muss auf Schiffe verladen werden und diese Schiffe müssen den Nahen Osten verlassen können. Die Infrastruktur, um Öl zu verladen, ist aus historischen, traditionellen Gründen vor allen Dingen am Persischen Golf. Mhm. Um den Persischen Golf zu verlassen, Richtung Indischen Ozean, muss man durch die sogenannte Straße von Hormus, das ist eine Meerenge, und Iran hat es geschafft, diese Straße de facto zu blockieren. Soll heißen, das Öl kommt nicht raus.
Wenn man das jetzt so anschaut auf der Karte, also so die kleinen Länder Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, die Schiffe von denen können eigentlich wirklich nur da raus. Und das sieht so nach einem engen Weg aus, aber das ist auf der Karte. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ist das wirklich so ein enges Nadelöhr?
Es ist tatsächlich ein Nadelöhr. Die Straße von Hormus ist zwar eigentlich rund 55 Kilometer breit und damit ist sie auch breiter als die Meerenge von Gibraltar, die man vielleicht kennt hier. Mhm. Aber man kann nicht die ganze Straße von Hormus einfach so befahren. Es gibt eine sehr enge Fahrrinne, die ist nur etwa 3 Kilometer breit und von diesen Fahrrinnen gibt es 2, eine rein und eine raus. Und dort ist es wirklich wie eine Straße, also Kolonnenverkehr von großen Tankern, von Containerschiffen, eng aneinandergereiht, die dort durch müssen. Und diesen Verkehr zu stören, ist relativ einfach.
Aber wäre es dann nicht auch einfach, die Straße von Hormus zu schützen, militärisch?
Es ist ja tatsächlich sehr viel Militär in der Gegend, gerade von den USA. Eine der größten Flotten, die jemals versammelt wurde in der Region. Das Problem ist, solange die Kämpfe andauern, sind diese Schiffe ja auch im Einsatz und werden für militärische Schläge benötigt. Man kann sie also nicht einfach abziehen, um Tanker und Frachter zu eskortieren. Das geht erst, wenn die Kampfhandlungen wirklich abgeflaut sind. Und da haben wir ja schon gehört aus den USA, dass das durchaus noch eine Weile dauern kann.
Und Iran auf der anderen Seite hat jetzt eben die Straße von Hormus quasi blockiert, hast du gesagt.
Genau, Iran hat gedroht, jedes Schiff zu beschießen, das dort durch möchte. Und das hält natürlich den Verkehr auf. Also es gibt jetzt einen großen Stau auf beiden Seiten, innerhalb des Persischen Golfs, aber auch außerhalb vor Oman. Und die Schiffe trauen sich dort nicht durch. Einerseits natürlich wegen der Gefahr für Leib und Leben, aber auch, weil es sehr teuer wäre. Denn die Versicherung, die man zahlen müsste, wenn man ein Schiff dort durchschicken will, ist inzwischen exorbitant.
Mhm. Aber heißt das, es kommt wirklich gar nichts mehr durch?
Zumindest längst nicht so viel, wie nötig wäre. Es gibt Berichte von einigen Öltankern, die einfach ihren Transponder abgeschaltet haben und versuchen, bei Nacht und Nebel durchzukommen. Aber das ist ein hohes Risiko und das wollen gerade westliche große Spediteure und Ölunternehmen nicht eingehen.
Und was heißt das jetzt? Also was hat das für Folgen, wenn da nur noch so wenig rauskommt?
Genau, es kommt kein Öl mehr raus und es geht hier immerhin um 20% des weltweit gehandelten Öls. Das ist ein Problem für den Weltmarkt. Im Moment haben natürlich die Industrieländer noch große strategische Reserven. Die werden vielleicht angezapft. Der Ölpreis steigt, weil es einen Konkurrenzkampf gibt, wer jetzt das Öl aus anderen Weltregionen bekommt und dann wird sich dieses Öl neu verteilen. Mhm. Es kommt allerdings auch nichts rein, also soll heißen, die Länder sind ja auf Importe angewiesen von Lebensmitteln für die Golfregion, aber auch für Güter des täglichen Bedarfs, das kommt auch nicht rein. Und was auch nicht rausgeht, ist Erdgas. Verflüssigtes Erdgas, das insbesondere von Katar exportiert wurde, das wir in Europa auch brauchen, das aber vor allen Dingen Asien braucht. Und die müssen sich jetzt auch nach neuen Lieferanten umschauen.
Gibt es denn jetzt fürs Öl keine Alternative, also wie man das irgendwie rausbringen könnte?
Es gibt zwar auch Pipelines, die gerade von Saudi-Arabien gen Westen führen, also Richtung Rotes Meer, Richtung Ägypten. Und dort könnte man ja auch wieder auf Öltanker Und das tut man auch. Aber diese Pipelines sind sehr schmal. Da kann längst nicht so viel Öl durch, wie traditionell über den Persischen Golf exportiert wird. Das ist also keine kurzfristige Lösung.
Mhm. Aber gerade Saudi-Arabien, die hätten ja Zugang zum Roten Meer, eben auf der anderen Seite. Können die das immerhin irgendwie nutzen?
Nun, die Distanzen sind wirklich sehr groß und man braucht Pipelines für die riesigen Mengen Öl, die man theoretisch transportieren müsste. Ich denke, mittelfristig und langfristig wird sich Saudi-Arabien jetzt sehr genau überlegen, wie sie ihre Exportrouten diversifizieren. Aber kurzfristig, innerhalb weniger Tage, hilft uns das nicht ausreichend.
Wir sind gleich zurück.
Ob Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ETF Kinderportfolio. Mit True Wealth investieren Sie einfach, transparent und kosteneffizient. Neu mit dem praktischen Entnahmeplan. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
Um Öl vom Golf irgendwohin zu transportieren, braucht es also im Moment diese Straße von Hormus. Und das ist jetzt auch nicht das einzige Problem. Wir haben es am Anfang gehört. Es drohen auch Angriffe auf die Ölinfrastruktur, wie eben dieser Drohnenangriff auf die Raffinerie. Benjamin, wie viel machen jetzt diese Angriffe aus?
Dass die Ölinfrastruktur zum Ziel wird in einem Krieg im Nahen Osten, das ist eigentlich ein Schreckensszenario für Energiemarktbeobachter. Denn einerseits werden die Anlagen selbst beschädigt und zweitens durch die Blockade der Straße von Hormus, die wir haben, kommt das Öl ja auch nicht raus. Das heißt, es kann auch nirgendwo hin. Und irgendwann sind die Öltanks voll in der Region und dann muss man auch die Ölproduktion abschalten, so wie es in Irak jetzt schon passiert ist.
Mhm. Und das alles hat dann wieder zur Folge eben noch weniger Erdöl auf dem Markt und alles wird dann teurer.
Alles wird teurer. Wie sehr, muss sich langfristig zeigen. Denn eigentlich ist der Ölmarkt in einer recht guten Verfassung. Es gab schon lange Zeit mehr Öl am Markt, als eigentlich gebraucht wurde. Deswegen war der Preis auch relativ tief vor diesem Wochenende. Und jetzt wird man langsam sehen müssen, wie sehr sich das Problem hochschaukelt.
Gibt es da irgendeinen Zeithorizont, ab wann das wirklich problematisch wird, also wenn das weiter andauert?
Je länger es andauert, desto schwieriger wird es. Wenn wir einige Wochen annehmen, wie es ja auch das Weiße Haus vielleicht tut, dann bewegen wir uns eventuell auf einen Ölpreis von über $100 hinzu. Das wäre dann schon problematisch. Der Gaspreis hat schon deutlich reagiert. Nun reagiert der historisch immer etwas volatiler, aber der Trend, wenn er so anhielte, wäre besorgniserregend. Und man muss grundsätzlich sagen, das ist die größte Krise für den globalen Energiemarkt, mindestens seit der Ukraine-Krise. Aber je länger sie hält, kann sie potenziell auch größeres Ausmaß annehmen.
Benjamin, ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Das war unser Akzent mit Wirtschaftsredaktor Benjamin Triebe. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.